Als das US-Patentamt gegründet wurde, schon im 18. Jahrhundert, da haben sie eine Vorschrift gemacht, dass alle Patente, die angemeldet werden, müssen begleitet sein von einem Modell in Miniatur von dem, was da erfunden wurde. Und zum Beginn war das nicht so das Problem. Ich habe gelesen, ich glaube 1840 oder so wurden 4000 noch was Patente angemeldet, aber bis in den 1890er Jahre waren es schon um die 40.000, die im Jahr angemeldet wurden. Und da ist eine irrsinnige Sammlung an diesen Modellen zusammengekommen. Die haben ganze Gebäude ausgefüllt. Und manche von den besten Sachen, die am auffälligsten waren oder die vielleicht inzwischen auch etwas geworden waren, haben sie dann an besonderer Stelle ausgestellt, wo jeder das sehen konnte, weil viele Leute daran Interesse hatten. Aber die hatten irrsinnig viele von diesen Modellen, wo sie nicht mehr wussten, wohin. Und da haben sie dann diese Vorschrift geändert, dass man kein Modell mehr mit einreichen musste. Aber die hatten trotzdem diese ganzen Modelle da. Zuerst durfte der Smithsonian Institute, also das ist so eine Art Nationalmuseum, wenn man nach Washington D.C. fahren sollte, Smithsonian Institute ist nicht in einem Gebäude, sondern es ist ein ganzer Komplex, was teilweise über die Stadt verteilt ist. Und die durften erstmal aussuchen, welche Modelle die haben wollten. Aber dann hatten sie immer noch 150.000 Stück, wo sie nicht wussten, wohin damit. Haben sie eine Auktion gemacht. Und sie haben diese Modelle dann ausverkauft, also abverkauft. Das haben sie nicht alles mit einem Mal. Das war über ein paar Jahre verteilt, dass sie diese Teile da verkauft haben. Aber da waren dann solche sonderbare Sachen dabei, wie eine leuchtende Katze, die Mäuse verschrecken sollte. Oder eine Trompete, was so gebaut war, dass es von dem Mund ins Ohr gehen sollte, dass ein Schnarcher sich selbst weckt, anstatt anderen. 150.000 Lacher, könnte man sagen, hat man bei diesen Auktionen gehabt. Dinge, wo Leute gedacht haben, wie kommt man nur auf so eine Idee? Aber überleg's dir, es waren auch 150.000 geplatzten Träume dabei. Leute, die wirklich gemeint haben, etwas erfunden zu haben, was der Menschheit helfen würde. So sehr, dass sie ein Patent angemeldet haben, ein Modell haben anfertigen lassen, das alles eingereicht. Und jetzt werden sie abverkauft als Sonderlinge, teilweise als Scherzstücke, könnte man sagen. 150.000 Gedanken und Ideen, wo Menschen sich investiert haben und wo es dann doch nichts geworden ist. Weißt du, wie das ist, wenn Träume platzen? Wenn das, wonach du dich gesehnt hast, doch nichts geworden ist? Ich schätze, jeder hier wird das schon kennen. Eine große Liebe, die unerwidert bleibt. Der Traumberuf bleibt uns versperrt. Oder vielleicht ist Frieden unser größter Wunsch, dass es endlich mal Frieden auf Erden gibt. Und die Kriege toben weiter. Wir spüren das jeden Tag, auch von den Nachrichten unabhängig. Wohin mit unseren geplatzten Träumen? Wie soll man mit solchen Enttäuschungen umgehen? Ich meine, kann man nur noch die Zähne zusammenbeißen und zusehen, dass man irgendwie sich durchschlägt und durchkommt? Die Enttäuschung wegstecken? Oder besteht wirklich die Möglichkeit, Enttäuschungen zu überwinden? Sinn und Hoffnung im Leben zu finden, wo man merkt, der Weg, den ich gehen wollte, der bleibt mir versperrt. Aber gibt es eine Hoffnung? Wir sagen immer wieder mal, Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben. Ich habe das immer wieder in meinem eigenen Leben erlebt, aber auch ich habe Enttäuschungen erlebt. Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das gewollt habe, wo ich auch felsenfest der Meinung war, dass das im Sinne von Gottes Reich sein sollte, sein könnte, sein müsste. Wie gehen wir mit solchen Enttäuschungen um? Es ist vieles an der Bibel, was ich sehr, sehr mag. Aber eins davon ist die, ja, relativ einfache Tatsache, dass sie so realistisch ist. In der Bibel lesen wir auch davon, wie Menschen enttäuscht wurden. Enttäuscht wurden in ihren Erwartungen, in ihren Hoffnungen. Wir lesen zum Beispiel von Abraham und Sarah, die sich nichts Sehnlicher gewünscht haben als ein Kind. Nun gut, wer schon mal ein bisschen weitergelesen hat, der weiß, die haben dann das Kind bekommen. Aber die waren 90 und 100 Jahre alt. Stellt euch vor, diese Jahrzehnte, also nicht nur die paar Jahre, sondern die Jahrzehnte des Hoffen und Bangens, des Wünschens und der Enttäuschung, die sie immer und immer wieder erlebt haben. König David, sein größter Traum war es, einen Tempel für Gott zu bauen. Gott hat ihm ein Stoppschild gesetzt. Ich meine, David hatte beste Absichten. Was könnte besser sein, als für den Herrn endlich einen Tempel zu bauen? Es müsste doch in seinem Sinne sein. Und Gott sagt, nein, du wirst es nicht machen. Du hast Blut an den Händen. Dein Sohn wird es machen. Jesus selber. Ach, wie oft ist er von seinen Jüngern enttäuscht gewesen. Wie oft musste er sagen, ach Leute, wie lange muss ich noch bei euch sein? Und gerade in der Nacht vor seiner Kreuzigung wird er von einem verraten, von einem anderen verleugnet. Oder der Apostel Paulus erzählt uns, er hatte ein Dorn im Fleisch. Nun, er geht nicht näher darauf ein, was dieser Dorn im Fleisch ist. Liegt nahe, dass es irgendein körperliches Leiden war. Und er sagt, ich habe Gott angefleht, dass er mich davon befreit. Und Gott sagt, nö, meine Gnade soll dir genügen. Nun, der Apostel Paulus konnte damit seinen Frieden finden. Er hat gesagt, dann freue ich mich umso mehr, meine Schwachheit. Wir sind nicht immer in der Lage, das zu sagen. Ich sage es einfach so rum. Wenn wir in der Lage sind, wunderbar, Halleluja. Aber seien wir ehrlich, es gibt die Tage, an denen wir sagen, ein bisschen mehr Gnade würde mir gut tun. Wenn ich dieses Leiden loswerden könnte. Wir erleben immer wieder Enttäuschung im Leben. Es hat auch Enttäuschung der Massen gegeben. Beim Propheten Jeremia lesen wir, wie also die gesamte Oberschicht aus Jerusalem ins Exil verschleppt wurde. Also wir reden hier nicht davon, dass ein paar Dutzend oder vielleicht ein paar hundert Leute, wir reden von mehreren tausend Menschen, die einen Krieg also brutal verloren haben, zusehen mussten, wie ihre Stadt verwüstet wurde und sie dann in ein fremdes Land geschleppt wurden, eine Reise, die mindestens Wochen, wenn nicht Monate lang gedauert haben wird. Wer weiß, wie viele von ihnen auf dieser Reise gestorben sind. Und die werden ganz woanders angesiedelt. Und ihnen wird gesagt, jetzt wohnt ihr hier. Es war ein Riesentrauma für diese Menschen. Und die hatten Leute unter sich, die vorgegeben haben, Propheten zu sein. Und die haben gesagt, der Herr sagt euch, ihr werdet bald wieder nach Hause gehen. Jeremia ist auch als der weinende Prophet bekannt, weil er so häufig schlechte Nachrichten weitergeben musste, dass er selber geweint hat über das, was er verkünden musste. Und er hat einen Brief an diese Leute geschrieben und hat gesagt, das sind falsche Propheten, die euch sagen, dass ihr bald nach Hause gehen werdet. Es wird nicht so schnell gehen. Der Text für heute kommt aus diesem Brief, den Jeremia an diesen Menschen im Exil geschrieben hat. Den Text finden wir in Jeremia Kapitel 29. Ich lese die Verse 11 bis 14. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen, ob mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ich mich von ganzem Herzen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Diese Verse sind relativ bekannt. Leute, die ein bisschen länger in Kirchen unterwegs sind, haben die wahrscheinlich irgendwann mal gehört, haben sie vielleicht sogar Teile davon auf einem Poster gesehen. Es sind ermutigende und schöne Worte. Deswegen nehmen wir diese Verse immer wieder aus ihrem größeren Zusammenhang raus und sagen, oh, ist das nicht schön? Nun, ich gebe zu, ich lese jetzt nicht den größeren Zusammenhang, aber ich hatte schon angefangen, diesen größeren Zusammenhang zu schildern. Und es ist, diese Verse sind in einen Brief eingebettet, wo ihnen gesagt wird, baut Häuser. Gewöhnt euch daran, da zu sein, wo ihr seid. Denn es wird 70 Jahre dauern, bis ihr wieder nach Hause gehen könnt. 70 Jahre. In der Bibel finden wir das häufig als eine gesamte Lebzeit. Uns wird berichtet zum Beispiel, dass der König David 70 Jahre gelebt hat. Nun, wenn wir überlegen, wie viele von uns haben die Aussicht, in 70 Jahren noch am Leben zu sein? Ich zähle nicht mehr dazu. Die meisten Menschen, die diesen Brief bekommen haben, haben dann gehört, du gehst niemals nach Jerusalem zurück. Aus der Traum, die Hoffnung, die sie hatten. Es ist eine große Enttäuschung, wenn man hört, nein, Gott setzt auch dir ein Stoppschild. Es ist etwas, was sehr schmerzhaft sein kann. Aber wenn Gott sagt, ich weiß, was ich für Pläne, was ich für Gedanken über euch habe, okay, was sind das für Pläne, die Gott über uns hat? Was haben sie eigentlich mit unseren unerfüllten Träumen zu tun? Zukunft und Hoffnung, tolle Worte. Aber wenn ein Traum geplatzt ist, ist ziemlich das Letzte, was wir hören wollen, eine Durchhalteparole nach dem Motto, Kopf hoch, wird schon werden. Oh. Manchmal müssen wir die Leute klatschen, wenn sie uns mit diesen abgelatschten Sprüchen kommen. Aber Zukunft und Hoffnung, die sind viel, viel mehr als nur eine Durchhalteparole. Zukunft und Hoffnung sind gerade hier die Ermutigung, dass es für das Volk eine Zukunft und eine Hoffnung gibt. Für das, was größer ist als den Einzelnen, dass sie auch darüber nachdenken sollten, was Gott noch mit ihnen machen würde. Und es ging ihm darum, mit dem Exil überhaupt zu sagen, Leute, ihr habt mich jahrhundertelang ignoriert. Ihr habt immer wieder nicht auf mich gehört. Jetzt müsst ihr erleben, dass es Strafe gibt und dass es dazu dienen soll, euch eine neue Perspektive zu geben. Dass ihr seht, was für eine Zukunft es geben kann. Zukunft und Hoffnung sind eine neue Orientierung, die uns den Sinn im Leben zeigen, auch wenn Träume platzen. Das ist so wichtig, dass wir erkennen, dass der Sinn deines Lebens hängt nicht davon ab, dass die Träume, die du dir vorgenommen hast, das, was du dir gewünscht hast, in Erfüllung geht. Gott kann weit darüber hinaus wirken. Er kann viel, viel mehr machen. Aber, und das steht auch in unserem Text, verlangt er, dass wir ihn suchen. Dass wir nach seinem Willen fragen, wenn das, was wir uns vorgenommen haben, doch nichts wird. Vers 12 sagt, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Geplatzte Träume und Wünsche, die tun weh und die wiegen schwer. Gott lädt uns ein, die alle zu ihm zu bringen, vor ihm hinzulegen, um seine Gnade zu bitten, auch gerade an der Stelle, und neue Hoffnung zu finden, eine neue Orientierung für unser Leben. Er will uns trösten und eine neue Perspektive geben. Weiter in dem Text heißt es, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn die Träume platzen, wenn alles schief geht, wenn nichts mehr so läuft, wie wir das uns gewünscht haben, was suchen wir normalerweise? Normalerweise suchen wir einen Sündenbock. Wen können wir dafür verantwortlich machen? Wer trägt dafür den Schuld? Und seien wir ehrlich, Gott ist Sündenbock Nummer 1. Warum lässt Gott das zu? Wenn es einen gnädigen und allmächtigen Gott gibt, warum hat er nicht aufgehalten, nicht verändert, nicht gestoppt? Wo war Gott? Nun, versteht mich bitte nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass es grundverkehrt ist und Sünde und das dürft ihr niemals machen, diese Fragen zu stellen. Diese Fragen, die kommen häufig schneller, als wir sie überhaupt ausschalten können. Es ist nur die Aufforderung, die Ermutigung, dass die Frage, wo ist Gott, nicht gerade dazu führt, dass wir von ihm wegrennen. Einer hat mal gesagt, es ist erstaunlich, wie viele Menschen den ganzen Tag über keinen einzigen Gedanken an Gott verschwenden und am Abend ihn darum bitten, an sie zu denken. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr mich finden. Und ja, manchmal fragen wir, okay, warum spielst du Versteck mit uns? Warum machst du es uns nicht ein bisschen einfacher? Wir suchen dich und wir finden dich nicht. Nun, ihr merkt, ich drücke das ein bisschen auf lustige Art und Weise aus. Aber ich verstehe durchaus, dass es wirklich ernsthafte Fragen sind, die jeden Einzelnen von uns immer wieder in unseren Herzen bewegen. Und die Sache ist, Gott spielt kein Versteck. Er versteckt sich nicht vor uns, er verbirgt sich nicht, um uns das Suchen schwerer zu machen. Aber so häufig ist es, ich habe es erlebt und viele, viele anderen auch, wir erwarten Gott nicht da, wo er ist. Wir denken, wenn ich die richtigen Worte im Gebet finde, dann werde ich eine Epiphanie, eine Erleuchtung haben. Und doch wartet er darauf, dass wir mit dem Vokabeln von einem Kindergartenkind kommen, das einfach auf den Schoß von Papa klettert und sagt, ich habe Angst. Darauf wartet, in den Arm genommen zu werden. Wir denken immer wieder, wenn ich dies oder jenes richtig mache, dann wird alles in meinem Leben glatt laufen. Und merken nicht, dass Gott auch gerade in dem Schlamassel mit uns sitzt und ja, mit uns weint über einen Verlust, über eine Enttäuschung. Gott ist da. Das letzte Lied, was wir gesungen haben, sehr, sehr passend. Näher zu dir. Man sagt, du sitzt auf hohen Bergen, aber doch bist du ganz nah zu mir. Und das ist Gottes Verheißung. Er hat diese Verheißung damals diesen Menschen gegeben, die einen fürchterlichen Krieg erlebt haben, die von ihrer Heimat verschleppt wurden. Er hat ihnen auch die Nachricht überbringen lassen, dass der Traum, den sie haben, wieder nach Hause zu gehen, nicht in Erfüllung gehen würde. Deswegen weinte Jeremia. Übrigens, er ist es auch, der das Buch im Alten Testament Klagelieder geschrieben hat. Der Mann hat sehr viel gelitten, weil er sehr viele schlechte Nachrichten überbringen musste. Aber man merkt es, kann euch ermutigen, fasst den Mut, lest mal die Propheten durch. Ja, man findet sehr viele Drohworte, sehr viele Ankündigungen von Zorn und Strafe, aber immer und immer wieder. Aber dann werde ich Gnade mit euch haben. Ich werde euch wieder zu mir holen. Ich werde euch wieder herstellen. Das ist Gottes Wille für uns, dass wir seine Gnade erleben, auch mitten in den Enttäuschungen, die wir erleben. Es erscheint uns vielleicht widersprüchlich. Wir fragen uns, warum Gott nicht einfach alles glatt und leicht macht. Allerdings geht es Gott nicht einfach darum, dass alles glatt läuft in unserem Leben. Manche Leute würden sagen, dann hat er seinen Job nicht gemacht. Es ist Gottes Job, dass alles glatt läuft. Nee, wir schreiben seine Jobbeschreibung nicht. Und ich merke, also ich habe die letzten 4 Monate nicht gepredigt, ich habe einiges nachzuholen, also kriegt ihr jetzt alles. Nee. Eine Sache, was ich in einer Predigt vor, ich vergesse, 1, 2 Jahren gesagt habe, was ich aber denke, wichtig ist, auch an dieser Stelle zu wiederholen. Es ist nicht Gottes höchstes Ziel für dich und für dein Leben, dass du zu jeder Zeit glücklich bist. Es ist nicht sein höchstes Ziel, dass du zu jeder Zeit sagen kannst, mir geht es gut. Frechheit, hä? Aber was ist dann sein höchstes Ziel für dein Leben? Sein höchstes Ziel für dein Leben ist, dass du ihn suchst und kennst, dass du ihn verherrlichst mit deinem Leben. Und ach du meine Güte, da könnte ich einige Predigten drüber halten. Gute Idee, muss ich mir merken, für eine Predigtreihe irgendwann in den nächsten Monaten. Also von der Schöpfung an, immer und immer wieder, wir sind dafür erschaffen, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Warum hat er die Israeliten damals ins Exil geschickt? Weil sie nicht auf ihn gehört haben. Sie sollten der ganzen Welt zeigen, wie er ist. Und stattdessen sind sie den anderen Göttern nachgerannt wie alle anderen Völker. Und hat gesagt, nein, ihr habt eine besondere Berufung, ihr habt eine besondere Aufgabe. Und ihr müsst es lernen, dieser Aufgabe nachzukommen, der Welt zu zeigen, wer ich bin. Und wir fragen immer wieder, Gott, wo bist du? Und er sagt, was ist dein Ziel jetzt? Was willst du erreichen? Wenn es nur darum geht, dass es dir gut geht, dass du dich des Lebens freuen kannst, dann hast du sein Ziel nicht ganz begriffen. Ja, es erschreckt uns. Wir denken, es müsste doch um uns gehen. Und er sagt, nein, es geht um mich. Aber ich will, dass wir zusammen in Harmonie leben. Ich will, dass wir in Gemeinschaft leben. Jeremia hat das zu Menschen gesagt, die nie wirklich nach Gott gefragt hatten, bis sie eines Tages in der Gefangenschaft aufgewacht sind. Aber Gott war wieder barmherzig. Er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden. Und diese Verheißung sagt er auch zu jedem Einzelnen von uns. Ein Mann namens Alexander Black hat einen Roman geschrieben und ein bisschen das Witzige daran ist, dass er diesen Roman geschrieben hat über einen jungen Mann, der einen Roman schreiben wollte. Und in seinem Buch, der Mann, der diesen Roman schreiben wollte, ist in eine große Stadt gegangen. Und er ist durch die Straßen gegangen und hat die Menschen auf der Straße angesprochen und gefragt, was wünschst du dir? Hat natürlich manche flapsige Antworten bekommen. Ach, ich hätte gern 1 Million Euro. Oder manche haben gesagt, ich wünsche mir, dass wildfremde Leute mich nicht auf der Straße komische Fragen stellen würden. Aber andere Menschen sind mit ihm ins Gespräch gekommen. Die haben ihm von ihren Träumen erzählt. Einer, ich wollte eigentlich Ingenieur werden. Warum? Warum wolltest du das? Ja, also schon als Kind hatte ich immer eine Faszination mit Brücken und hohen Gebäuden. Und wenn er mit diesem Menschen ins Gespräch gekommen ist, hat er immer wieder, immer weiter nachgehackt. Warum ist das dir so wichtig? Er wollte auf den Grund der Sache kommen. Und zum Schluss kommt er auf das, ja, sagen wir, Erkenntnis, alle Menschen haben letztlich dasselbe gewollt. Die wollten Gott begegnen. Nun, die hatten ganz unterschiedliche Namen dafür. Aber sie wollten eine Begegnung mit dem Vollkommenen haben. Die wollten den berühren, was makellos ist, was erfüllt ist. Nun, ich frage, bist du heute in den Gottesdienst gekommen, um das Vollkommene zu erleben? Ehrlich gesagt, ich will es hoffen. Und Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr mich finden. Ich bin nicht weit weg von dir. Du darfst wissen, gerade in den Momenten, wo du das Gefühl hast, dass Gott weit weg wäre, dass er deine Gebete nicht hören würde, da ist er ganz nah bei dir und will seine Arme um dich legen und dich trösten und dir zeigen, es gibt eine Zukunft, es gibt eine Hoffnung, trotz der geplatzten Träume. Es gibt einen neuen Weg nach vorne mit ihm zusammen. Amen.